Guten Morgen miteinander. Ich bin Peter, der auf Hochdeutsch redet, also stellt euer Empfangsgerät auf Hochdeutsch ein. Der Wasserläufer. Wer hätte gedacht, dass das Coronavirus nach so langer Zeit immer noch ein Thema ist? Ein Thema, das uns im Alltag beschäftigt und vielleicht sogar Sorgen macht, wenn wir an die Zukunft denken. Corona ist ein Thema, bei dem die Meinungen weit auseinandergehen, extrem. Die einen finden, dass die Behörden maßlos übertrieben hätten mit den Maßnahmen gegen dieses Virus. Andere, die haben jetzt noch Panik und kapseln sich von den Mitmenschen ab. Ob das Virus nun tödlich ist oder harmlos wie eine Grippe, Tatsache ist, dass weite Teile unserer Welt immer noch in einem Krisenmodus stecken. Und dies hat es in diesem Umfang noch gar nie gegeben. Man hört schon lange, dass die Menschen Corona-müde seien. Und Corona ist ein Reizwort geworden, das wir gar nicht mehr hören mögen. Wir alle sehnen uns zurück nach normalen, unkomplizierten Umständen. Ein Leben, wo wir ohne Masken wieder irgendetwas unternehmen können. Wo man sich mit Freunden treffen kann, ohne die Maske anziehen zu müssen. Wo man ohne Auflagen etwas unternehmen kann wie früher. Oder wo man umherreisen kann ohne Einschränkungen. Franz Hohler ist gefragt worden, was er meine, wie die Leute mit den Erfahrungen aus dieser Corona-Zeit umgehen. Und er hat Folgendes geantwortet. Wäre es möglich, dass ich das, was ihr hier seht, auch... Ja, sehr gut, danke. Er hat geantwortet, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste tritt nach den meisten Katastrophen ein. Der Wunsch, alles hinter sich zu lassen und möglichst schnell zu vergessen. Im aktuellen Fall hoffe ich auf die zweite Möglichkeit. Sie besteht darin, dass wir Konsequenzen ziehen und uns Gedanken über die Art unseres Weiterlebens machen. Ich finde das ein bemerkenswerter Gedanke. Mir wäre es auch gleich, wenn alles definitiv vorbei wäre. Aber ich finde, nach dieser lang anhaltenden Krise ist es jetzt höchste Zeit, zu fragen, was eigentlich Gott dazu zu sagen hat. Hat Gott uns dieses Virus geschickt? Was hat Gott mit diesem Virus zu tun? Oder hat sich dieses Virus verbreitet, weil wir Menschen mit tierischen Produkten falsch umgegangen sind, fahrlässig? Oder ist womöglich in einem Labor etwas schiefgelaufen? Darauf gibt es keine Antwort, ganz einfach, weil wir es nicht wissen. Und es kommt auch gar nicht darauf an, wo die Ursache liegt. Tatsache ist, dass wir in dieser Krise stecken und wir versuchen müssen, das Beste daraus zu machen und richtig darauf zu reagieren. Ich bin überzeugt, dass diese Pandemie nicht an Gott vorbeigeht, ohne dass er etwas dazu zu sagen hat. Schließlich ist das ein Zustand, der die ganze Welt betrifft. Ist diese Pandemie vielleicht ein Weckruf von Gott? Möchte Gott jeden Einzelnen von uns ansprechen oder aufrütteln? Es wäre nicht das erste Mal, dass Gott eine Krise dazu benutzt, uns Menschen und speziell vielleicht auch uns Gläubige anzusprechen. Ich lese jetzt den Predigtext aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er, "ich bin's, ihr braucht euch nichts zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich." Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn." Jesus und seine Jünger haben einen sehr anstrengenden Tag hinter sich. Im Abschnitt vor unserem Predigttext wird das Wunder über die Brotvermehrung berichtet. Der Abschnitt berichtet, wie dieses Wunder in der Nähe von Bethsaida geschehen ist. Bethsaida liegt am Nordostufer des Sees Genezareth. Jesus hat da ja 5 Brote und 2 Fische so vermehrt, dass 5000 Männer plus noch viele Frauen und Kinder genug zu essen hatten. Und am Schluss sind erst noch 12 Körbe voll Brot und Fisch übrig geblieben. Also ein Riesenwunder. In der Zwischenzeit ist es jetzt Abend geworden und die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen mit dem Schiff schon einmal vorausfahren, zurück nach Kapernaum. Er selber, Jesus, ist auf einen Berg gestiegen und hat dort ungestört beten wollen. Die Jünger sind also ins Boot gestiegen und haben sich auf den Heimweg gemacht. Von Bethsaida nach Kapernaum sind es nicht einmal 10 Kilometer. Normalerweise schafft man diese Strecke mit dem Schiff in einer guten Stunde. Vermutlich sind die Jünger aber schon bald einmal in einen heftigen Gegenwind gekommen. Und aus diesem Gegenwind hat sich ein richtiger Sturm entwickelt. Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Dieser Sturm war nicht lebensbedrohend, aber ungemütlich und lästig. Die Jünger haben gegen den Wind und diese hohen Wellen ankämpfen müssen. Das Segel haben sie nicht setzen können, darum mussten sie jetzt rudern. Inzwischen ist es dunkle Nacht geworden. Das Ufer haben sie schon längstens aus den Augen verloren. Und durch den Wind ist das Schiff in eine richtige Strömung geraten, sodass sie gar nicht richtig vorwärts gekommen sind. Vermutlich sind sie auch durch diesen Sturm immer mehr in die Seemitte abgetrieben worden. Sie haben gerudert und sind nicht vorwärts gekommen. Es ist den Jüngern vorgekommen, wie wenn sie auf dem offenen Meer wären. Stunde um Stunde ist vergangen und sie sind nicht ans Ufer gekommen. Der Anfang von Vers 25 wird in der Luther-Übersetzung so übersetzt: "Aber in der 4. Nachtwache." Da haben wir so eine ungefähre Zeitangabe. Die Nacht war zur Zeit von Jesus in 4 dreistündige Abschnitte eingeteilt. Vom Abend um 6 Uhr bis 9, 9 bis Mitternacht, Mitternacht bis morgen um 3 Uhr. Und die 4. Nachtwache, die ging von morgen um 3 bis morgen um 6 Uhr. Das heißt, dass die armen Jünger schon mindestens 6 Stunden gegen den Sturm angekämpft haben. Was ist wohl den Jüngern in dieser langen Zeit so alles durch den Kopf gegangen? Am Anfang haben Sie vermutlich immer noch an diesem Wunder herumstudiert, das Sie am späteren Nachmittag erlebt haben, wie Jesus die Brote und Fische vermehrt hat, dass da Tausende von Leuten genug zu essen hatten. Sie haben jetzt noch gestaunt, was Ihr Meister da für ein Wunder vollbracht hat. Was Sie aber am meisten gefreut hat, Sie selber waren ein Teil dieses Wunders. Sie haben das Brot und die Fische in den Körben den Leuten verteilen dürfen. Und eine Zeit lang waren die Jünger sicher noch in einer so richtigen Hochstimmung. Aber mit der Zeit, als eine Stunde um die andere vergangen war und sie nicht ans Ufer gekommen sind, sind sie vielleicht schon etwas ungeduldig geworden. Und vermutlich sind dann schon mit der Zeit Gedanken aufgekommen wie, wenn doch nur Jesus mit aufs Schiff gekommen wäre. Oder ausgerechnet jetzt, wo wir ihn so nötig hätten, ist Jesus nicht da. Wenn Jesus wüsste, in was für eine schwierige, ungemütliche Situation wir da geraten sind. Aber im Vers 25 steht da relativ nüchtern. Und wie wenn das das Normalste auf der Welt wäre, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Es lohnt sich, sich etwas in diese Situation hineinzudenken. Wie würden wohl wir reagieren, wenn wir mitten in einer stockdunklen Nacht mit dem Schiff in einen Sturm geraten würden und wir sähen eine menschliche Gestalt auf dem Wasser daherkommen? Ich meine, da meinst du doch, du spinnst. Oder du hättest Halluzinationen. Oder eben, du sähst ein Gespenst. Genauso ist es ja den Jüngern gegangen. Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus hat sie sofort beruhigt und gesagt, aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich hätte gerne die Gesichter der Jünger gesehen. Weiß im Gesicht und starr vor Schreck sind sie im Schiff gesessen und haben Jesus entgegengestarrt. Sie waren ja einiges von Jesus gewohnt. Aber dass er auch noch auf dem Wasser gehen kann, das haben sie fast nicht fassen können. Wie ist so etwas nur möglich? Keiner hat mehr gerudert, keiner hat auf den Sturm geachtet, keiner hat ein Wort gesagt. Alle sind sie da gesessen im Schiff und haben auf Jesus gestarrt. Diese mühsame Schifffahrt durch den Sturm erinnert mich an unsere Corona-Pandemie. Die 12 Jünger waren in ihrem Schiff in diesem Sturm regelrecht gefangen. Was sonst in einer guten Stunde zu bewältigen gewesen wäre, ist zu einem stundenlangen Albtraum geworden. Es gab nichts anderes, als einfach durchzustehen und weiterzurudern. Die Jünger haben sich von Jesus so richtig im Stich gelassen gefühlt. Jetzt, wo sie am meisten gebraucht hätten, ist er nicht da. Ist es uns während des Lockdowns nicht ähnlich gegangen oder geht immer noch ganz ähnlich, dass wir uns nach dem Ende dieser Corona-Zeit sehnen? Weg von diesem Albtraum zurück in ein unbeschwertes, freies Leben, in normale Zustände. Es gibt nichts anderes, als durchzuhalten und darauf zu hoffen, dass Gott bald eingreift. Vielleicht haben wir uns schon manchmal gefragt, wo eigentlich Gott in dieser Situation überhaupt ist. Auch das Markus-Evangelium berichtet von dieser Bootsfahrt, wo Jesus auf dem See gegangen ist. Und in dieser Version werden zwei ganz interessante Details erzählt, die im Matthäus-Evangelium nicht vorkommen. Ich lese aus Markus 6, die Verse 47 und 48. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein am Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See, Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen, er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Da steht, dass Jesus, obwohl er immer noch auf dem Berg war, dass er sieht, wie seine Jünger gegen diesen Sturm ankämpfen. Jesus ist offenbar jederzeit im Bild, wie es seinen Jüngern geht. Und obwohl stockdunkle Nacht ist und er kilometerweit weg ist, sieht er ganz genau, was seine Jünger jetzt gerade durchmachen. Gut, also Jesus lässt sich da ganz schön Zeit, bis er endlich eingreift. Aber offensichtlich weiß er ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt da ist, um einzugreifen. Und das ist etwas, das uns Mut machen soll. Nämlich, dass Jesus über seine Jünger informiert ist. Das gilt bis heute. Allen denen, die Gott kennen und ihn als ihren Herr ins Leben aufgenommen haben, gilt dieser Zuspruch, dass Jesus Anteil nimmt an ihrem Leben. Im letzten Vers im Matthäusevangelium sagt Jesus zu allen, die ihm nachfolgen: Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus weiß nicht nur Bescheid über alles, was in unserem Leben uns begegnet. Er ist uns so nahe, dass er jederzeit auch sofort eingreifen kann. Und wenn wir an Jesus glauben, dann gehört das zu unserem Glauben, nämlich, dass wir wissen und überzeugt sind, dass Jesus uns auch in einer Notsituation nicht alleine lässt. Schauen wir noch das zweite Detail an, das im Markus-Evangelium erwähnt wird. Da heißt es am Ende Vers 48, und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Jesus ist also nicht direkt auf das Schiff zugegangen, sondern er wollte am Schiff vorbeigehen. Eigenartig, oder? Dass Jesus am Schiff vorbeilaufen wollte, zeigt uns, dass sich Jesus uns nicht aufdrängt. Jesus kommt so nahe ans Schiff heran, dass die Jünger ihn sehen und erkennen, aber Jesus überlässt es den Jüngern, wie sie auf diese Begegnung reagieren wollen. Was haben denn die Jünger in dieser Situation überhaupt von Jesus zu erwarten? Jetzt, wo er zu ihnen gekommen ist. Die Jünger könnten sich einfach darüber freuen, dass er jetzt da ist, dass er sie nicht allein lässt im Sturm. Nur schon seine Anwesenheit gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Und dann könnte er sie auch unterstützen und zum Beispiel beim Rudern ablösen. Da würden sie sich wahrscheinlich auch schon sehr viel besser fühlen. Petrus scheint noch eine andere Erwartung zu haben an Jesus. Vers 28. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich habe mich gefragt, was Petrus wohl dazu getrieben hat, dass er den Wunsch hatte, über das Wasser zu Jesus zu gehen. Das ist doch aus menschlicher Sicht eine total verrückte Idee. Ich glaube, dass Petrus ganz einfach die Schnauze voll hatte von diesem Sturm. Und er hat gesehen, wie Jesus im Begriff ist, am Schiff vorbeizugehen, zum Jesus aufzuhalten, dass er nicht einfach vorbeigeht und wieder verschwindet, und sie wieder im Sturm gefangen wären, musste jetzt etwas geschehen. Sonst wäre diese Chance vorbei und sie wären wieder in diesem Sturm gefangen. Petrus hat realisiert, dass die Lösung ihres Problems bei Jesus liegt. Petrus hat aus dem Albtraum wegflüchten wollen, hin zu Jesus. Und ich bin nicht ganz sicher, ob Petrus sich voll bewusst war, worauf er sich da einlässt. Vers 29. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was Petrus da genau gemacht hat. Was war das für ein besonderer Moment? Wir müssen uns das mal vorstellen, als Petrus sein Bein über die Bordwand geschwungen hat und seinen Fuß vorsichtig aufs Wasser aufgesetzt hat. Was für eine Spannung, als sein Fuß die Wasseroberfläche berührt hat. Was für ein triumphales Gefühl, als Petrus spürt, dass ihn das Wasser trägt. Jetzt stellt er auch den anderen Fuß aufs Wasser. Und indem er die Hände von der Bordwand löst, gibt Petrus seinen letzten sicheren Halt auf und steht jetzt auf dem Wasser. Und dann macht er einen ersten Schritt und einen zweiten und stellt fest, dass er nicht untergeht, dass ihn das Wasser tatsächlich trägt. Was muss das für ein unglaubliches Gefühl gewesen sein? Wir wissen nicht, wie weit Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Tatsache ist, dass er mindestens eine kurze Strecke auf dem Wasser zurückgelegt hat. Die Wuppertaler Studienbibel übersetzt in diesem Vers 29 so: Und Petrus kam zu Jesus hin. Petrus hat also eine gewisse Strecke auf dem Wasser zurückgelegt. Ob er sich im Moment bewusst war, was er da gemacht hat, bezweifle ich. Er ist selber so fasziniert gewesen, dass er auf dem Wasser hat laufen können, dass der Sturm völlig in den Hintergrund getreten ist. Auf den hat er gar nicht mehr geachtet. Aber kaum war er bei Jesus angekommen, hat er realisiert, dass da ja ein Sturm tobt und dass die nächste große Welle auf ihn zustürzt. Vers 30 und 31. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Jetzt hat doch dieser Petrus etwas so Großartiges erlebt und versagt so kläglich. Im gleichen Moment, wo er Jesus aus den Augen verliert und auf den Sturm und auf die Wellen schaut, versinkt er im Wasser. Ist Petrus jetzt ein Versager? Nein, Petrus hat Mut und einen riesengroßen Glauben bewiesen. Die wahren Versager sind die 11 Jünger, die im Schiff zurückgeblieben sind, die es nicht gewagt haben, das Schiff, ihre vermeintliche Sicherheit im Schiff zu verlassen. Das sind die wahren Versager. Und hier wollen wir uns jetzt überlegen, was sagt uns die Geschichte von diesem Wasserläufer Petrus? Was können wir daraus für unser eigenes Glaubensleben lernen? Werden wir nicht auch immer wieder herausgefordert, einen Glaubensschritt zu wagen? Das ist jedes Mal eine Chance, in der Heiligung voranzukommen, in unserem Glaubensleben einen Wachstumsschritt zu machen. Als ich noch relativ jung im Glauben war und frisch die FEG Fredikon besucht habe, habe ich auch regelmäßig die Bibelstunde besucht. Und zum Schluss der Bibelstunde haben wir in der Kleingruppe jeweils noch miteinander gebetet. Ich war mich nicht gewohnt, vor anderen Leuten laut zu beten. Aber ich habe ganz genau gespürt, dass es dran wäre, dass auch ich mich am Gebet beteiligen würde. Aber ich habe einfach kein Wort herausgebracht. Ich hatte einen Puls, wie bei einer strengen körperlichen Anstrengung. Mein ganzer Kopf hat pulsiert und ich war überzeugt, dass man mir das von außen ansieht, aber ich habe kein Wort herausgebracht. Ich hatte Angst, dass ich mitten im Gebet nicht mehr weiter weiß, dass mir die Worte ausgehen würden. Ich hatte Angst, ich könnte etwas Falsches beten. Was würden dann die anderen über mich denken? Solche Gedanken haben mich völlig blockiert. Und dann eines Tages habe ich mir einen Ruck gegeben. Der Puls war zwar astronomisch hoch und ich war auch gar nicht sicher, ob diese Worte, die ich mir zurechtgelegt hatte, mir nicht im Hals stecken bleiben würden, aber ich habe es gewagt und es hat funktioniert. Vermutlich haben die anderen schon gemerkt, wie aufgeregt ich war, weil meine Stimme so vibriert hatte. Aber ich habe es tatsächlich geschafft und mein erstes lautes Gebet hinter mich gebracht. Und das war der Durchbruch. Seit damals mache ich immer wieder die Erfahrung, dass ich in dem Moment, wo ich den Mund öffne, mir der Heilige Geist richtigen Gedanken eingibt und aus diesen Gedanken kommen automatisch oder wie automatisch die richtigen Worte. Ich glaube, ich wäre in meiner ganzen geistlichen Entwicklung blockiert geblieben, wenn ich mir nicht von Gott helfen gelassen hätte, diesen Glaubensschritt zu überwinden. Und er hat mir geholfen und es hat funktioniert. Und was sind deine Glaubenshindernisse, die dich im Schiff zurückhalten möchten? Was hält dich davon ab, über die Bordwand zu steigen und zum Wasserläufer zu werden? Vielleicht bringst du es bis heute nicht fertig, regelmäßig in der Bibel zu lesen, obwohl du ganz genau weißt, dass Gott dich in erster Linie durch das Wort in der Bibel ansprechen möchte. Oder vielleicht hast du bis heute dich nicht dazu entschließen können, aktiv in der Gemeinde mitzuarbeiten. Aus Angst, dass du einen Teil deiner Freizeit aufgeben müsstest. Dabei wären vielleicht genau deine Begabungen in der Gemeinde gefragt. Oder manchmal kommt es auch vor, dass jemand an seinen Verletzungen sich festklammert, die ihn seine Mitmenschen zugefügt haben. Er kann die Verletzungen nicht loslassen, weil er einfach nicht vergeben kann. Wenn Jesus jetzt im Begriff ist, an dir vorbeizugehen, dann nutz diese Chance. Dann geh zu ihm und lass dir von ihm helfen, diese Verletzungen zu überwinden. Vielleicht hast du auch ein Problem mit dem Geld. Vor allem mit dem Geld geben. Statt auf Gott verlässt du dich lieber auf dein dickes Bankkonto. Das ist deine Sicherheit. Und dabei heißt es zum Thema Geldspenden im 2. Korinther 9, Vers 6. Denk daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Zum Ausprobieren, ob das wirklich stimmt, muss man loslassen. Wer auf dem Wasser laufen will, muss zuerst über die Bordwand aufs Wasser steigen. Er muss das Boot verlassen, sonst wird er nie zum Wasserläufer. Nur wenn du zum Wasserläufer wirst, kannst du die Erfahrung machen, dass das stimmt. Dass das kein leeres Versprechen ist von Gott, was das Geld betrifft. Dass tatsächlich mehr hereinkommt, als man spendet. Es geht nicht darum, dass wir uns Menschen optimal entwickeln und unser Potenzial, das in uns steckt, voll ausschöpfen. Vielmehr geht es darum, dass wir das Potenzial ausschöpfen, das Jesus in uns hineinlegen möchte. Es geht nicht um unsere Visionen. Es geht darum, dass Jesus seine Pläne mit unserem Leben umsetzen kann. Jesus hat Petrus zu einem Wasserläufer gemacht. Und damit demonstriert uns Jesus, was möglich ist, wenn wir uns von ihm befähigen lassen. Was da drin liegt, das sehen wir gerade hier am Beispiel von Petrus. Petrus war ein normaler Mensch. Und Jesus hat ihm die Fähigkeit gegeben, auf dem Wasser zu laufen. Da sagen wir doch, das ist ja völlig unmöglich. Das kann kein Mensch. Doch, es ist möglich, wenn Jesus uns die Fähigkeit dazu gibt. Mit Jesus ist alles möglich. Ich rate jetzt niemandem an, er soll mal auf den Zürichsee das auszuprobieren. Ausprobieren, ob er wirklich auf dem Wasser gehen kann. Ich vermute nämlich, dass das Laufen auf dem Wasser auch für Petrus ein einmaliges Erlebnis war. Aber wenn Jesus Petrus befähigt hat, auf dem Wasser zu gehen, dann bringt es Jesus garantiert auch fertig, dass du laut lernst beten vor anderen Leuten. Dass du zu einem regelmäßigen Bibelleser wirst. Dass du deine Begabungen in der Gemeinde noch so gerne zur Verfügung stellst. Dass du deine Verletzungen loslassen kannst und es noch lernst zu vergeben. Dass du zu einem großzügigen und fröhlichen Geldgeber wirst. Was immer deine Glaubenshindernisse sind, vielleicht geht es auch um eine Lieblingssünde, wo du genau weißt, dass Gott das gar nicht gefällt. Jesus kann dir helfen, diese Hindernisse zu überwinden, so dass du das Potenzial, das Jesus in dich hineinlegen möchte, abrufen kannst, dass auch du zu einem Wasserläufer wirst. Dass wir Angst haben, das Boot zu verlassen, das ist ganz normal und menschlich. Aber der Glaube an einen allmächtigen Gott sollte größer sein als die Angst, die uns im Schiff zurückhalten möchte. Sonst kann es passieren, dass wir ein Leben lang in diesem Albtraum gefangen bleiben und nicht mehr aus dem Rudern rauskommen. Die Geschichte über Petrus, der auf dem Wasser hat gehen können, gibt uns Mut. Mut, zusammen mit Jesus etwas zu wagen. Und falls es dann doch einmal schieflaufen sollte, dann ist Jesus da und streckt uns die Hand entgegen. Verse 31 und 32. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Jesus hat Petrus vor dem Untergang bewahrt. Und dann sind beide ins Schiff gestiegen und im gleichen Augenblick war der Sturm zu Ende. An der entsprechenden Stelle im Johannesevangelium steht noch ergänzend: Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Das waren jetzt gerade etwas viele Wunder in einem halben Tag. Erstens mal das Wunder der Brotvermehrung. Dann sind zwei menschliche Gestalten auf dem Wasser gegangen. Der Sturm hat sich von einem Moment auf den anderen gelegt. Und gleichzeitig ist das Schiff dort angekommen, wo die Jünger von Anfang an hin wollten. Vers 33. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. In dem Moment hat Jesus das Ziel mit seinen Jüngern in doppeltem Sinn erreicht. Erstens sind sie mit dem Schiff in Kapernaum angekommen und zweitens haben die Jünger jetzt erkannt, wer Jesus wirklich war. Ihnen ist aufgegangen, dass dieser Jesus von Nazareth nicht ein von Gott besonders begabter Mann war, um große Wunder zu vollbringen. Jetzt haben sie begriffen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der versprochene Messias. Und sie waren so ergriffen, dass sie vor Jesus auf die Knie gefallen sind und laut ausgerufen haben und bestätigt haben, du bist Gottes Sohn. Was die Jünger in dieser vergangenen Nacht durchgemacht haben, das war von Jesus so inszeniert. Nach dem Wunder der Brotvermehrung haben die Tausenden von Leuten, die das Wunder miterlebt haben, Jesus spontan zum weltlichen König machen wollen. Jesus hat das kommen sehen und hat seine Jünger aufs Schiff geschickt. Er hat sie vorausgesandt. Sonst hätte es ganz gut passieren können, dass die Jünger da voll mitgemacht hätten. Und darum hat Jesus seine Jünger ganz bewusst auf diese mühsame Schifffahrt geschickt, indem Jesus dann auf übernatürliche Art und Weise zu ihnen gekommen ist und mit Wundern eingegriffen hat, hat sich der Glaube der Jünger verändert. Sie sind nicht bei den Wundern von Jesus stehen geblieben, sondern sie haben ihn als den Messias, als den Sohn Gottes erkannt. Und das Gleiche möchte Jesus auch bei uns erreichen. Vielleicht ist diese mühsame Corona-Pandemie dazu da, dass wir auf Jesus aufmerksam werden, der im Begriff ist, an uns vorbeizugehen. Und diese Chance sollten wir beim Schopf packen. Es ist Jesus, der unserem Glaubensleben neue Impulse geben kann. Jesus kann heute noch Wunder wirken. Aber er ist vor allem unser Schöpfer, unser Erlöser und unser Herr. Und als dieser verdient er es, angebetet und verehrt zu werden. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus, es ist eine Geschichte, die wir so durchgeschaut haben, die uns einfach in Erstaunen ersetzt. Und wo wir immer wieder denken, ja, das ist ja nur eine Geschichte. Nein, es ist tatsächlich passiert. Und es zeigt uns, zu was du fähig bist und zu was du uns fähig machen kannst, wenn du eingreifst und wenn wir auch eine Erwartung haben an dich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unsere Erwartungen gross bleiben. Und dass wir uns nicht einfach damit zufrieden geben, wenn wir irgendwo in einem Albtraum gefangen sind, nicht mehr weiter wissen. Wenn uns etwas belastet, wo wir einfach nicht fertig werden damit. Du bist der, der uns daraus raushelfen kann. Du hast so viele Möglichkeiten, dass wir diese Glaubensschritte machen können, dass wir diese Hindernisse überwinden können, dass wir den Mut haben, loszulassen und uns dir anzuvertrauen. Und dann, Herr, es liegt alles drin. Du kannst uns befreien, du kannst uns weiterbringen und du kannst uns ausfüllen mit dem Potenzial, das du uns einlegen willst. Dass wir für dich unterwegs sein können, dass wir dich gross machen können, dass wir mit unserer ganzen Existenz auf dich hinweisen können. Bitte hilf uns. Und Herr, es geht uns wirklich darum, dass du gross rauskommst, dass wir für dich da sein können, dass wir deine Ausgesendeten sind und dass wir Ehre einlegen für dich. Du bist der Erlöser, du bist der Herr, du bist der angekündigte Messias, der uns erlöst hat von Sünde und Schuld. Und unsere Ewigkeit auftut bei Gott im Himmel. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich. Amen.